Ich freue mich auch sehr, dass wir heute Nachmittag noch ein bisschen weitermachen können an diesem Thema. Ich hoffe, Sie hatten alle einen guten Kaffee nach dem Mittagessen und er hat bei Ihnen vielleicht sogar noch besser gewirkt als bei mir. Ich lese uns zuerst zwei Verse aus dem Römerbrief, ganz vom Anfang. Dort heißt es Paulus, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, und jetzt geht's los, Vers 3, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Und lieber Vater im Himmel, wir bitten dich auch jetzt noch einmal, dass du uns die Konzentration schenkst, das Ohr für dein Wort und dass wir offen sind, das Reden deines Geistes zu hören durch dein Wort in unser Leben hinein. Amen. Heute Morgen haben wir von dem Löwen gehört, der nur im Lamm sichtbar ist. Heute Nachmittag wollen wir diesen Gedanken weiter vertiefen. Der Herr lenkt nämlich hier, besonders in Vers 3, unsere Augen auf seine Erniedrigung. Der Löwe wird zum Lamm. Und das bringt eine ähnliche Spannung für Jesus selber mit sich, wie wir sie heute Morgen für uns betrachtet haben. Und dann lenkt Jesus unsere Augen auf sich als Erhöhten. Und ich hoffe, beides ist in mehrfacher Hinsicht glaubensstärkend für uns, die wir noch in dieser Spannung drin stehen. Ich möchte methodisch so vorgehen, dass ich Jesus auf diesem Weg begleite. Wir gucken also richtig, gehen so mit ihm mit, Erniedrigung und dann wieder Erhöhung. Und zwischendurch werde ich immer wieder an einigen Stellen gewissermaßen unterbrechen. Und dann wollen wir fragen, und wie stärkt uns das jetzt, diese verschiedenen Stationen? Zuerst also Vers 3, der Löwe wird zum Lamm. Jesus ist der Sohn Gottes, geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Dieser Vers ist wie eine Himmelsleiter, von ganz oben nach ganz unten. Wir sehen zunächst nach oben, da steht er noch in seiner Größe. Jesus wird als Sohn bezeichnet. Sohn Gottes ist er von Ewigkeit her. Er hat eine göttliche Natur. Er ist wie der Vater gleich mächtig, gleich ewig, gleich allwissend, von gleicher Würde und Herrlichkeit. Und jetzt wird er geboren. Jetzt geht's die Leiter nach unten. Jetzt nimmt er zur göttlichen auch noch die menschliche Natur an. Jetzt wird er auch wahrer Mensch. Und was geschieht jetzt mit der göttlichen Natur? Lässt er die zurück? Nein. Jesus hört nicht auf, Gott zu sein. Er ist auch nicht weniger Gott. Jesus lässt nichts von seiner Gottheit oder von seinen göttlichen Eigenschaften im Himmel zurück. Deshalb konnte er Wunder tun. Er bleibt wahrer Gott. Ja, aber sagt der Philipperbrief nicht, er entäußerte sich? Auf was verzichtete er? Vor allem auf den Stand seiner Herrlichkeit, auf seine Würde verzichtete er. Außerdem verzichtete er auf den Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften, vor allem zu seinen Gunsten. Als wahrer Mensch griff er nicht auf seine göttlichen Eigenschaften zurück, um seinen Hunger zu stillen oder sich von seinen Peinigern zu befreien. Er hat seine Allmacht beiseite gelegt, ja sogar seine Allwissenheit. Er wurde so ganz wahrer Mensch, dass er als Kind lernte. Und als Erwachsener auf die Frage nach seiner Wiederkunft antwortete, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hier berühren wir das Geheimnis und die Spannung, von der wir heute Morgen gehört haben. Als Sohn Gottes gehörte Jesus zum Himmel und zur himmlischen Herrlichkeit. Und als wahrer Mensch gehörte er zur Erde und erlebte die irdische Begrenztheit, die damit in Zusammenhang steht. Aber es geht jetzt noch weiter. Er wurde geboren aus dem Geschlecht Davids. Er ist in eine menschliche Abstammungslinie hineingetreten. Nicht in irgendeine, in die Davids. Aus dieser Linie sollte der ultimative König kommen. Der Höchste, der Endgültige, der Weltenherrscher. Und genau das ist Jesus. Aber im Stand der Erniedrigung verhüllt. Nur im Glauben erkennbar. Für normal menschliche Augen nicht sichtbar. Denn jetzt, bei seiner Menschwerdung, soll etwas anderes herausgestellt werden. Das zeigen die letzten Worte dieses Satzes, nach dem Fleisch. Er wurde wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut und damit ist er jetzt unten angekommen. Auf unserer Stufe. Unten auf der Himmelsleiter. Jetzt lernte Jesus das Leben kennen zu den gleichen Bedingungen, zu denen wir es erfahren, mit allen Anfechtungen, mit allen Versuchungen und Leiden. Er lernte Hunger und Durst kennen, Traurigkeit und Verlust. Er lernte einerseits Bewunderung und höchste Verehrung kennen und andererseits den Schmerz ätzender Kritik und abgrundtiefen Hasses. Er musste uns in allem gleich werden. Allerdings habe ich den Eindruck, die Extreme gingen bei ihm weiter. Er wurde vom Satan persönlich versucht. Und er wurde so angefochten, bis er Wasser und Blut schwitzte. Und immer wieder wurde er gedrängt, die Spannung doch aufzulösen. Vom Satan: Bist du Gottes Sohn? Sprich doch diese Steine Brot werden. Löst doch die Spannung auf. Über Petrus: Das widerfahre dir nur nicht. Dieser Weg ans Kreuz. Bis dann zu einem der Verbrecher neben ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und uns. Löst doch die Spannung auf, die sich oder zwischen dem, was du bist und dem, was du erfährst. Und im Gegensatz zu uns hätte Jesus es gekonnt, aber er tat es nicht. Und deshalb kann er uns heute, die wir in dieser Spannung stehen, kann er sagen: Ich verstehe dich. Es gibt keine Situation in deinem Leben, in der Jesus dich nicht versteht. Ob du missverstanden wirst oder krank bist oder Schmerzen hast oder viele Dinge gleichzeitig auf dich einstürmen, er versteht dich. Er versteht Stressgeplagte, Schmerzgeplagte und Menschengeplagte. Er versteht die Spannung, die daraus kommt, dass wir zu zwei Welten gehören. Er hat alles selbst erlebt. Und darum scheu dich nicht, zu ihm zu kommen mit deiner Not. Er versteht, er fühlt mit, er hilft dir zu tragen und nicht selten beseitigt er das Problem auch. Darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade mit Zuversicht, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe brauchen. Bei Jesus geht es aber dann noch tiefer. Die Erniedrigung geht weiter. Weil er seine göttlichen Eigenschaften beiseite gelegt hat, macht er sich angreifbar. Wenn ein Mensch heute seine Faust im Zorn zum Himmel hebt und meint, er könnte Gott einmal so richtig zeigen, was er denkt, dann lacht Gott. Es trifft ihn nicht. Aber als Jesus hier auf der Erde war und offen sagt, woher er gekommen ist und dass er der Sohn Gottes ist, aber in Gestalt eines schwachen Menschen, da liefert er sich in diesem Moment den Menschen aus. Jetzt können die Menschen einmal Gott treffen. Jetzt können sie all ihre Feindschaft, ihren Hass, ihre Wut an ihm auslassen. Und sie machen schamlos davon Gebrauch. Die Menschheit zeigt ihr wahres Gesicht. Und Jesus als Lamm hat sich schutzlos gemacht und wehrlos und lässt sich misshandeln bis hin zum Schandtod am Kreuz. Und wie er dort hängt, da ist die Spannung für ihn am allergrößten und bricht sich Bahn in dem Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wisst ihr, dass er uns mit diesem Satz eine ganz große Hilfe für unsere Spannungen gibt? Woher stammt dieser Satz? Der stammt aus Psalm 22. Was ist das für ein Psalm? Das ist ein Klagepsalm. Kürzlich sagte uns ein Redner auf einer unserer Konferenzen, weinen ist zutiefst menschlich. Klagen ist zutiefst christlich. Im Klagen schreie ich meine Not heraus, aber Gott gegenüber. Im Klagen breite ich meine Not aus, aber im Gespräch mit Gott. Klage ist ein Gebet zu Gott, das am Ende zum Vertrauen führt. Lesen Sie mal den Psalm 22 im Zusammenhang. Mit Hilfe dieses biblischen Mittels der Klage konnte Jesus die Spannung aushalten. An diesem tiefsten Punkt. Und er sagt uns damit, denk nicht, dass du deine Not in dich hineinfressen müsstest, dass du nicht darüber reden dürftest, was du empfindest. In der Klage darfst du Gott sagen, wie du empfindest. Du darfst dieses Mittel, dieses Stärkungsmittel, diese Medizin anwenden, um deine Spannung auszuhalten. Das Kreuz ist für den höchsten König tiefste Erniedrigung. Da ist keine Würde mehr, keine Herrlichkeit, nur noch Schande und Verachtung. Warum macht Jesus das? Warum hält er die Spannung selbst an diesem tiefsten Punkt durch? Wir haben gerade gefragt, wie hat er es geschafft? Aber jetzt fragen wir, warum? Warum macht er das? Weil er weiß, dass das Aushalten dieser Spannung für eine unzählbar große Schar Segen bringen wird. Jesus hielt durch, weil er im Stand der Erniedrigung zwei Dinge tun konnte, die er nicht anders hätte tun können. Er konnte, und das hören wir relativ selten, er konnte so leben, wie du und ich eigentlich leben müssten, es aber nicht schaffen. Er hat auch stellvertretend für uns das Leben gelebt, das Gott von uns Menschen erwartet. Und dann, natürlich, hat er am Kreuz erduldet, was wir sonst erdulden müssten, die Strafe für unsere Schuld. Ich sage es mal noch ein bisschen anders. Jesus hielt die mit der Erniedrigung verbundene Spannung durch, um zu ermöglichen, was wir in der Theologie eine doppelte Imputation nennen. Amputation kennen wir alle. Etwas, was zu mir gehört, wird von mir abgetrennt. Imputation ist genau das Gegenteil. Etwas, was ursprünglich nicht zu mir gehört, wird mit mir verbunden. In der doppelten Imputation wird zum einen meine Sünde seine Sünde. Sie wird so ganz und gar auf Jesus gelegt, dass Gott ihn behandelt, als ob er sie getan hätte. Er wird für mich zur Sünde. Gleichzeitig wird seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit. Sie wird so auf mich gelegt, dass Gott mich behandelt, als ob ich nie eine Sünde getan hätte. Ich werde zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21 können wir das nachlesen. Um diesen Tausch zu vollziehen an den Seinen, die an ihn glauben, ging Jesus diesen Weg. Weil er die Spannung am Kreuz durchhielt und in seinem ganzen Leben der Erniedrigung, können wir heute Nachmittag hier sitzen. Und wenn ich die Spannungen in meinem Leben aushalte, dann soll das auch anderen zum Segen werden und mir selbst. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann könnte ich Ihnen das so anhand der Biografien von einer ganzen Reihe von Christen das aufzeigen, die Biografien lesen von großen Gottesmännern, wie viele von ihnen Spannungen in ihrem Leben aushalten mussten und wie gerade das zum Segen für andere wurde. Und vielleicht fallen ihnen sogar selbst Leute ein und Sie können es nochmal nachlesen. Aber ich komme schon jetzt zum zweiten Punkt und zum zweiten Satz. Und nach dem Geist der Heiligkeit eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. In seiner Erniedrigung ließ Jesus sich bestimmen vom Geist der Heiligkeit, so heißt es wörtlich. Das heißt vom Geist des Gehorsams, das ist das Kennzeichen, an dem wir erkennen, dass ein Mensch den Heiligen Geist hat. Der Heilige Geist schenkt eine neue Gesinnung, eine Gesinnung der Liebe zu Gott und des Gehorsams gegenüber seinem Wort. Jesus war dem Vater gehorsam bis zum Tod am Kreuz und der Vater antwortet darauf, indem er ihn erhöht und einsetzt als Sohn Gottes in Kraft. Und das geschieht, sagt Paulus hier, bei und durch die Auferstehung und geht weiter in der Himmelfahrt. Und an Pfingsten, der Ausgießung des Geistes, erkennen wir, dass Jesus diese Stellung tatsächlich innehat, sonst hätte es kein Pfingsten gegeben. Manche verdrehen diese Stelle, indem sie behaupten, Jesus werde erst durch die Auferstehung Sohn Gottes. Ja, er wird eingesetzt als Sohn Gottes durch die Auferstehung. Also vorher sagen sie, sei er nur Mensch gewesen und durch die Auferstehung erst werde er Sohn Gottes. Dies ist eine sehr listige Verdrehung der Wahrheit und funktioniert nur, wenn man die Worte in Kraft weglässt. Richtig ist, Sohn Gottes war Jesus auch im Stand der Erniedrigung. Aber da war er Sohn Gottes in Schwachheit. Durch die Auferstehung in seiner Erhöhung wird er wieder eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Sie müssen die Worte in Kraft in Ihrer Bibel unterstreichen, damit Sie diesen Vers richtig lesen und betonen. So, was kennzeichnet jetzt den Stand der Erhöhung? Zwei Dinge möchte ich nennen. Erstens Ehre. Wie Jesus im Himmel ankommt, da wird er mit Ehre und Herrlichkeit überschüttet und zum Thron geleitet und gesetzt zur Rechten des Vaters. Letzten Oktober, da hatte ich das Vorrecht, in St. Petersburg unterrichten zu dürfen. Und an einem Abend, da haben sie mich dann auch in die Eremitage geführt, dieses schöne Museum. Es ging ein bisschen im Schnelldurchgang, aber die Leiterin der Sonntagsschulen in St. Petersburg war auch eine professionelle Führerin und die hat mich gezielt zu den schönsten Stücken geführt, unter anderem zum Thron des Zaren. Und ich muss Ihnen sagen, der hat mich richtig beeindruckt. Man konnte auch ziemlich nah dran. Und der Sitz, die Sitzfläche, der Rücken, das war so ein richtig leuchtend roter Stoff mit eingewebtem Doppeladler. Und dann die Beine, die Armlehnen, die Ummantelung der Rückenlehne, das war alles reichhaltig verziert, mit purem Gold überzogen, das glänzte und oben drüber noch so eine Krone. Das war, ich habe gedacht, ja, so sieht ein Thron aus. Eines durfte ich leider nicht. Nicht mal eine Sekunde mal drauf sitzen. Für gewöhnlich Sterbliche diese Ehre niet. Und erst recht darf überhaupt kein geschaffenes Wesen auf dem Thron im Himmel sitzen, der ist ja noch herrlicher. Aber Jesus, als er dort ankommt, er darf selbstverständlich und sofort drauf sitzen. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Alles, was er abgelegt hatte, all seine Würde, all seine Herrlichkeit, die bekommt er jetzt wieder. Und in diesem Moment lösen sich alle Spannungen auf. Mit dem Eintritt in die Herrlichkeit gibt's keine einzige Spannung für Jesus mehr. Und jetzt sagt er zu uns, darauf freu dich. Es soll bei dir nicht anders sein. Der du an mich glaubst, wirst in dem Moment, wo du in die Herrlichkeit eintrittst, exakt das Gleiche erleben. Alle Fragen, alle Einwände, alle Spannungen sind sofort weg. Die Erhöhung Jesu ist Ehrenstellung und außerdem Machtstellung. Jesus sitzt auf dem Thron, um zu regieren. Und er regiert auch tatsächlich als souveräner Herrscher. Und wie glaubensstärkend ist das für uns, die wir noch hier auf der Erde sind und uns noch abstrampeln? Dass Jesus auf dem Thron sitzt, bedeutet nämlich, es gibt hier auf der Erde keinen Menschen und keine Situation und auch keine Krankheit und was es sonst noch an Nöten gibt, die er nicht voll unter Kontrolle hätte. Es gibt im gesamten Universum kein Molekül, das seiner Kontrolle entwischen könnte und irgendwelche Touren drehen könnte, ohne dass er darum weiß und das auch nicht nur zulässt, sondern sogar will. Wenn das so wäre, dann säße Jesus nicht mehr auf dem Thron. Dann würde er nicht mehr regieren. Dann wäre er im Grunde nicht einmal mehr Gott. aber er sitzt auf dem Thron. Und er sagt uns, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das heißt für mich, wenn ich wieder einmal seine Zusage und meine Erfahrung nicht zusammenkriege, es gilt die Antwort, die Josef im Rückblick auf seine Spannung seinen Brüdern gab. Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Katastrophen, Bakterien und so fiese Typen wie Josefs Brüder fügen uns Leid zu. Gott nie. Er gedachte es, gut zu machen. Das ist ein Wesen. Und er schafft das auch aufgrund seiner göttlichen Souveränität. Das ist seine Regierungskunst. Und darum müssen Christen alle Dinge zum Besten dienen. Darum muss unsere Trübsal, wie wir heute Morgen gehört haben, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schaffen. Diese Regierungskunst Gottes zu beobachten, das ist manchmal richtig köstlich. Als der Kaiser Augustus eine große Volkszählung anordnete, da ging es ihm wahrlich nicht darum, die Geburt des größten Königs in Bethlehem zu organisieren. Er hatte einfach nur eine Volkszählung im Sinn. Und er hatte sich das so gedacht, ich habe keine Ahnung, warum er sich das so gedacht hatte, dass dazu jeder an seinen Geburtsort gehen sollte. Ich denke, man hätte auch jeden viel einfacher an seinem Wohnort zählen können. Aber der Kaiser hatte entschieden, Geburtsort. Und so machte sich die gesamte oder die halbe, sagen wir mal, damalige Welt auf zu ihrem Geburtsort. Und inmitten dieses kaiserlichen Willens, der von Gott überhaupt keine Ahnung hatte, wirkte der lebendige Herr still, unbemerkt und so, dass Maria zum genau richtigen Zeitpunkt an dem Ort war, den Gott schon Jahrhunderte vorher als Geburtsort verheißen und ausgesucht hatte. Das ist Regierungskunst Gottes. Und mit dieser Kunst regiert Gott in deinem und in meinem Leben. Mit der gleichen Regierungskunst. Und darum kann er versprechen, dass dir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und mit dieser Regierungskunst verwirklicht der Herr seinen Heilsplan, seine Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Nur 10 Tage nach der Himmelfahrt setzt er das Zeichen von Pfingsten, ohne irgendeinen Kaiser oder König oder Präsidenten vorher gefragt zu haben. Er sagt einfach, und jetzt beginnt die Geschichte meiner Gemeinde. Und mit der gleichen Kraft und gleichen Perspektive, immer sein Ziel im Blick, regiert Jesus heute. Und am genau richtigen Tag in Gottes Kalender kommt er wieder. Und wer es erlebt, für den sind an diesem Tag alle Spannungen zu Ende. Wie stärkt Jesus mich in und für die Spannung zwischen Zusage und Erfahrung in meinem Leben? Er fühlt mit und erklärt mir, ich verstehe dich. Ich war selbst auch drin. Er ermutigt mich, leg mir deine Not hin in der Klage. Er zeigt mir an seinem eigenen Weg, das Aushalten von Spannung führt zum Segen für andere und auch für mich selbst. Er gibt mir Hoffnung, weil ich hier mit ihm leide, werde ich zur Herrlichkeit erhoben, in der alle Spannungen ganz gewiss aufgelöst werden. Und er versichert mir, meine Regierungskunst sorgt dafür, dass in deinem Leben alles gut wird. Ich schließe mit dem Hinweis, Paulus verkündigt Jesus mit dem Ziel, das sagt er hier, wenn wir gerade ein bisschen weiterlesen, nächsten Vers, Vers 5, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Meinen Glaubensgehorsam drücke ich so aus, dass ich Jesus als meinen Retter annehme. Ich hoffe, ihr habt das alle getan. Und ich drücke meinen Glaubensgehorsam so aus, dass ich sein Recht anerkenne, mich zu führen, auch in Leidenszeiten und in Spannungen hinein. Und dann soll meine Antwort sein, und vielleicht können wir ihm die jetzt sogar in der Stille geben, dass ich ihm vertraue. Und wenn das Leid so schlimm wird, dass ich nicht mehr vertrauen kann, und das gibt's, dann vertraue ich darauf, dass er mich festhält und seinen Bund einhält. Und das tut er. Und so kann ich und will ich mit der Spannung leben. Amen.